Heute und auch den nächsten Gottesdienste, wo ich haben werde, möchte ich gerne mit einer Themenreihe beginnen zum Thema als Christ in der Welt leben. Als Christ in der Welt leben, und dazu wollen wir verschiedene Texte aus dem 1. Petrusbrief betrachten. Heute 1. Petrus 2, die Verse 4 bis 10. 1. Petrus 2, die Verse 4 bis 10. Dort schreibt der Apostel Petrus: Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Als Christ leben wir in der Welt. Eigentlich ist es gar nicht so ein ganz theologisch exakter Titel, aber das macht gar nichts. Warum nicht so theologisch exakt? Ganz einfach deshalb nicht, weil wir als Gläubige nicht als Einzelkämpfer berufen worden sind, als Christ, als Singular leben in der Welt. Nein, wir sind berufen als Gemeinschaft. Das ist das Wunderbare als Kinder Gottes. Wir müssen nicht als Einzelkinder Gottes leben, sondern dürfen in einer großen Familie Gottes leben. Und wenn wir hier in unseren Predigttext hineinschauen, da sehen wir, da werden ganz verschiedene Bilder gebraucht, die genau diese Gemeinschaft als Christen auch ausdrücken. Da ist die Rede von lebendigen Steinen, die gemeinsam ein geistliches Haus bilden. Da ist die Rede von dem heiligen Priestertum, nicht ein einzelner Priester, das Priestertum, eine Priesterschaft. Und dann ist die Rede auch noch vom Volk Gottes. Zunächst beschäftigen wir uns mit dem Bild von den lebendigen Steinen. Ein interessantes Bild, oder? Lebendige Steine. Habt ihr schon mal einen lebendigen Stein gesehen? Also, wir haben viele Steine im Garten, beim Unkrautjäten und so merkt man das. Oder auf dem Kiesplatz, da sieht man auch einen Haufen von Steinen. Und ich habe noch keinen einzigen lebendigen Stein gesehen. Also wir haben wahnsinnig viele Steine im Garten. Also wer mir das nicht glaubt, kann mal zu uns kommen. Der sieht ja, wie steinreich wir sind. Also ja. Aber keiner dieser Steine lebt. Die gehen nicht irgendwie im Garten spazieren. Die sind alle an dem Ort, wo sie einfach liegen. Wie haben wir dieses Bild von den lebendigen Steinen zu verstehen? Nun, zuerst einmal ist ja hier die Rede von Jesus Christus als dem lebendigen Stein. Und wenn wir ins Alte Testament schauen, der Petrus, der zitiert ja das Alte Testament, da sehen wir, dass gerade der lebendige Stein mit dem Eckstein von diesem Haus zusammenhängt. Jesus ist der Eckstein von diesem lebendigen Bau. Und wie ist dieser Eckstein zu verstehen? Einmal auf die Art und Weise, dass es wie das Fundament ist, ein sicherer Grundstein, wo das Haus aufgebaut ist. Und dann auf der anderen Seite auch als eben der Eckstein, der die Ausrichtung gibt. Bei unserem Haus, da sieht man, der Eckstein ist in der Ecke, ist ja logisch, und die Mauerteile, die orientieren sich an dem Eckstein. Also die gehen da nicht irgendwie dann irgendwie, sondern die orientieren sich an den Eckstein. Wir als Gläubige, wir haben Jesus Christus als den Eckstein in unserem Leben und das ist ein riesengroßes Vorrecht, ihn zu kennen. Warum? Weil wir auf der einen Seite ein solides Lebensfundament haben. Ein solides Lebensfundament. Jesus selbst sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir können unser Leben auf die Wahrheit gründen. Heutzutage weiß man ja nicht mehr so genau, was Wahrheit ist. Sind die News Fake News oder wahre Fact News? Oder dann gibt es wieder die verschiedenen Sichtweisen von dieser Wahrheit und alles Mögliche. Und heute weiß man gar nicht mehr, was ist Wahrheit? Jeder darf für sich die eigene Wahrheit haben. Übrigens ist das kein modernes Phänomen. Schon zur Zeit von Jesus war das so. Pilatus hat Jesus gefragt, da wo er ihn verhört hat, Wahrheit, was ist Wahrheit? Also schon damals wusste man nicht wirklich, was Wahrheit ist. Aber wir dürfen die Wahrheit kennen, weil Gott sich uns geoffenbart hat in seinem Wort der Bibel. In Jesus Christus hat er sich uns offenbart und das ist so ein großes Vorrecht, dass wir unser Leben auf Wahrheit, auf Jesus Christus gründen können. Und er gibt unserem Leben auch eine klare Ausrichtung. Er sagt uns, was gut ist für unser Leben. In der Bibel erfahren wir auch über die Dinge, die unserem Leben schaden. Und wir wissen, wo wir unseren Lebensweg mit Jesus gehen, da endet unser Lebensweg bei Gott im Himmel. Wunderbar, dass wir unser Leben auf Wahrheit gründen dürfen, dass Jesus unser Eckstein ist. Und jetzt ist interessant, zunächst einmal Jesus, der ewige Fels, das ist ja klar, dass er ein lebendiger Stein ist. Aber jetzt ist als zweites auch die Rede davon, dass wir als Gläubige lebendige Steine sind. Das ist was ganz Interessantes. Es ist ja so, dass wir Menschen aufgrund unserer Sünde, aufgrund unserer Sündhaftigkeit, seit Adam und Eva ist es so, getrennt sind von Gott. Und jeder von uns hat gesündigt und aufgrund unserer Übertretungen von Gottes Geboten sind wir geistlich tot. Geistlich tot, so tot wie eben Steine. Also wenn man schaut, wie tot ein Stein ist, dann muss man sagen, Tod tötet am tötesten. Also, und so ist es eigentlich auch im Hinblick auf unser geistliches Leben. So wie wir Menschen von Natur aus sind, Tod tötet am tötesten. Wir können von uns aus kein geistliches Leben haben. Aber nun sind wir zu Jesus Christus gekommen. Wir durften Jesus in unser Leben aufnehmen, indem wir ihm unsere Sünden bekannt haben, ihm, der für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist. Und durften Jesus als unseren Herrn in unser Leben aufnehmen. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir das gemacht haben, uns bekehrt haben, eine Wiedergeburt erlebt haben, da sind wir zu lebendigen Stein geworden. Es ist interessant, in der Hesekiel 36, da wird ein schönes Bild gebraucht für genau diesen Prozess. Da wird gesagt, dass Gott seinem Volk das steinerne Herz wegnehmen will und ihm ein fleischernes, ein lebendiges Herz geben will. Wann? Zu dem Zeitpunkt, wo sie den Heiligen Geist empfangen. Und genau das ist ja passiert, wo wir zum Glauben an Jesus gekommen sind. Da ist Jesus durch den Heiligen Geist in uns hineingekommen. Er hat Wohnung in uns genommen. Und jetzt haben wir ein fleischernes Herz. Wir sind von toten Stein zu lebendigen Stein geworden. Und wir wissen, das ist ein Vorrecht, ein lebendiger Stein zu sein. Eingebaut in dem geistlichen Haus, das Gott baut. Und jetzt wissen wir als Gläubige um dieses Vorrecht. Und wir haben alle ein großes Anliegen, dass noch viele mehr Menschen genau das auch erleben. Das erleben, was wir kennen dürfen. Dieses Vorrecht, sein Leben auf Wahrheit zu gründen. Das Vorrecht, eine Lebensausrichtung zu haben, wo man weiß, die verhebt. In der Ewigkeit komme ich da bei Gott an. Aber für viele Menschen ist genau diese Wahrheit ein Anstoß. Wenn wir den Menschen sagen, ich habe die Wahrheit, du baust dein Leben auf Lüge, du solltest dich bekehren, du brauchst Jesus, ja, da stoßen wir die Leute vor den Kopf. Die Wahrheit, das ist für die Menschen zum Teil was Stoßendes, weil sie ihnen auch vorhält, wie ihr eigentlicher Lebenszustand ist. Für sie ist es verständlich, ein Ärgernis. Ich würde mich auch ärgern, wenn da Leute zu mir kommen und sagen, du, im Fall, ich kenne die Wahrheit und du baust dein Leben auf Unwahrheit, du solltest dich bekehren und so. Es ist verständlich, dass sich die Menschen über die Botschaft vom Kreuz ärgern können. Und für uns stellt sich, die wir das Anliegen haben und da in dieser Spannung drin sind, wir kennen die Wahrheit und wir wollen Menschen zur Wahrheit bringen. Wie gehen wir mit dieser Situation um? Diese Frage, die stellt sich uns. Sollen wir den Menschen einfach die Wahrheit um die Ohren schlagen, dass sie einfach mit uns nichts mehr zu tun haben wollen? Oder sollen wir Kompromisse in unserer Haltung eingehen, dass wir sagen, nun, ja, ich habe meine Wahrheit, habt du deine Wahrheit, wir wollen einfach im Frieden miteinander umgehen und uns nicht bekriegen und so. Wie sollen wir als Gläubige in der Welt leben? Am besten schauen wir mal weiter, was der Petrus uns sonst noch so zu sagen hat. Petrus sagt uns nämlich weiter hier, dass wir nicht nur als Gläubige ein geistliches Haus bilden, das gegründet ist auf Jesus Christus, sondern er sagt uns weiter, dass wir auch eine heilige Priesterschaft bringen. Und wir haben eine ganz besondere Bestimmung als Priesterschaft Gottes hier in dieser Welt, nämlich, dass wir Gott geistliche Opfer darbringen, Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also diese Bestimmung sollten wir nun erst einmal leben. Gott geistliche Opfer darbringen. Aber was sind geistliche Opfer? Was sind geistliche Opfer? Der Paulus hat in Römer 12, 1 bis 2 uns das sehr eindrücklich mitgeteilt, was geistliche Opfer sind. Nämlich, wenn wir unseren Leib, also das, was wir körperlich sind, Gott zur Verfügung stellen. Das ist ein geistliches Opfer. Und wenn wir uns Gott mit dem, was wir sind, mit dem, was wir haben, zur Verfügung stellen, wenn Gott uns brauchen kann als seine Werkzeuge hier in dieser Welt, dann sind wir ein geistliches Opfer. Dann nehmen wir die Funktion als Priester Gottes hier in dieser Welt wahr. Und jetzt fragt sich uns, was bedeutet es konkret, sich als Werkzeug für Gott zur Verfügung stellen? Ganz klar, wenn ich ein Werkzeug für Gott bin, dann bin ich nicht mehr ein Werkzeug für mich selbst. Also, dass wir zunächst einmal eine Gesinnungsänderung haben. Ich lebe hier in der Welt nicht für mich selbst, sondern ich lebe hier in der Welt für Gott. Nicht ich lebe, dass die Leute mich gut finden, sondern ich lebe dazu, dass Gott verherrlicht wird. Und das sollte nicht nur eine Haltung sein am Sonntagmorgen, sondern in unserem ganz normalen Alltag. Was sind alltägliche Dinge? Kleider kaufen gehen im Geschäft. Und jetzt, wenn wir mal wieder Kleider kaufen müssen im Geschäft, für die einen ist es mühsam, für die anderen ist es eine Freude. Wie verhalten wir uns da? Da wollen wir uns bewusst sein. Ich gehe Kleider kaufen als ein Priester Gottes. im Auftrag, Gott Ehre zu geben. Und dann braucht es mal ein bisschen ein kleines Umdenken bei uns. Ich gehe jetzt Kleider einkaufen, nicht als purer Konsument, der einfach darauf schaut, wie kriege ich die schönsten Kleider zum günstigsten Preis und am besten schnell vorwärts und so, sondern dass wir uns gleichzeitig auch verstehen, klar, wir brauchen die Kleider, aber wir wollen gleichzeitig auch die Kleider dann einkaufen in dem Sinn, und ich gehe die Kleider einkaufen, um zur Verherrlichung Gottes zu leben. Und dann ist es vielleicht Samstagmorgen oder Samstagmittag und die Geschäfte sind gestoßen voll, alle nerven sich gegenseitig und so, und die Verkäuferinnen sind auch genervt, und dann geht man da einkaufen und dann findet man vielleicht ein paar freundliche Worte für die Verkäuferin. Anstatt zu schauen, und wie kann ich schnell möglichst meine Sachen erledigt haben, auch den Blick haben für die Verkäuferin und sagen, das ist aber nett, wie Sie sich um mich auch kümmern, und gell, es ist ein bisschen stressig am Samstagmittag, die ganzen vielen Kunden, und jetzt bin ich auch noch da und so. Und dann ein bisschen freundlich sein zur Verkäuferin. Oder dann nervt man sich über die lange Schlange an der Kasse. Und dann denkt man, und jetzt hat Gott mir Zeit geschenkt da im Warten vor der Kasse. Und jetzt möchte ich mal die Zeit ein bisschen sinnvoll nutzen als Priester Gottes zur Verherrlichung Gottes. Und dann tut man für die Leute, die vor einem stehen in der Schlange, so innerlich beten. Man muss nicht unbedingt laut beten, aber man kann. Ja, wer die Freiheit dazu hat, ja, ich hätte. Also man kann innerlich für die Leute vor der Kasse beten. Oder für die VIPs, für die man betet, dass sie zum Glauben kommen. Oder eine andere alltägliche Sache, zu Hause den Haushalt erledigen. Es kann schon ärgerlich sein, wenn Woche für Woche sich wieder da so eine Staubschicht bildet. Oder wenn die neuen Kleider schon wieder schmutzig geworden sind. Die bleiben einfach nicht neu, das ist einfach ein bisschen mühsam. Ja, und dann kann man sich ständig ärgern über all die Arbeit, die wieder anfällt und die eine Sisyphus-Arbeit ist. Oder wir können statt uns zu ärgern sagen, und jetzt, während ich die Arbeit mache, ist ja mein Mund noch ein bisschen untätig, da kann ich doch ein bisschen Loblieder Gottes singen. Und wenn man nicht so gut ist im Alleinsinn, kann man dann noch eine gute CD sich einschieben, wo Loblieder Gottes drauf sind. Und dann kann man ein bisschen Gott während der Erledigung von der Haushaltsarbeit loben. Lob Gottes, das ist auch etwas, was die Priester getan haben. Und wir wollen Gott loben mit unseren Lippen. Wir wollen nicht unser Herz füllen mit Ärger, sondern unsere Lippen füllen mit Lob. Oder wenn wir am Arbeitsplatz unsere Arbeit zu verrichten haben, da wollen wir nicht das mit der Haltung tun, Hauptsache ich bringe mein Geld nach Hause und alles andere ist egal, sondern wir wollen die Arbeit so machen, dass sie Gott verherrlicht. Gut und anständig und richtig, sodass sich die anderen Leute nicht über uns ärgern müssen, sondern wir wollen unsere Arbeit gut verrichten. Und noch etwas ist wichtig im Hinblick auf die Arbeit. Wir wollen die Arbeit auch nicht vergöttern, dass wir uns von der Arbeit so einnehmen lassen, dass wir für andere Sachen gar keine Zeit mehr haben. Denn der Herr Jesus ist unser Herr und Gott und nicht die Arbeit. Und darum wollen wir auch der Arbeit immer wieder den rechten Ort zuweisen, denn wir sind Diener Gottes und nicht Diener der Arbeit. Aber wir dienen Gott auch mit unseren Arbeiten, die wir verrichten. Und jetzt, wenn wir so im Alltag als Priesterschaft Gottes leben, dass es uns das Anliegen ist, zur Verherrlichung Gottes da zu sein, ob wir Kleider einkaufen, ob wir arbeiten oder sonst irgendwas. Ich kann euch sagen, unsere Mitmenschen, die werden bei uns einen Unterschied feststellen. Die werden bei uns einen Unterschied feststellen, ob bei uns im Zentrum das eigene Ich steht oder ob bei uns im Zentrum der Herr Jesus steht. Diesen Unterschied nehmen die Menschen wahr. Diesen Unterschied, den nehmen die Menschen um uns herum wahr. Sie sehen bei uns, dass wir uns brauchen lassen wollen als Werkzeuge für Gott, zum Segen für andere. Die sehen den Unterschied, ob unser Herz mit Ärger gefüllt ist oder ob unsere Lippen mit Lob gefüllt sind. Ja, die Menschen, die sehen bei uns einen Unterschied, wenn Jesus Christus bei uns im Zentrum steht. Und jetzt könnte der ein oder andere unter uns sich enorm unter Druck fühlen und denken, ja, habe ich mal wieder Hausaufgaben für die Woche mitbekommen, da vom Herrn Lehrer da vorne. Etwas ist wunderbar bei unserer Hausaufgabe, die wir von Gott bekommen. Nämlich, es steht hier, dass wir die geistlichen Opfer nicht aus eigener Kraft Gott darbringen müssen, sondern es steht hier, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus, durch Jesus Christus. Wenn wir mit dem Anspruch unseren Alltag leben, oh, ich muss zu 100% zur Ehre Gottes leben, ich muss das und das machen, da sind wir niedergedrückt. Da sind wir niedergedrückt, weil wir immer wieder unser eigenes Versagen feststellen müssen. Aber wenn wir sehen, durch Jesus Christus kann ich Gott wohlgefällige Opfer darbringen, das ist etwas ganz anderes. Denn da weiß ich, durch Jesus, der in mir lebt, der mich zu einem lebendigen Stein gemacht hat, kann ich ja überhaupt geistlich auch leben. Und durch Jesus Christus kann ich ein verändertes Leben führen, so dass es auch für unsere Mitmenschen wahrnehmbar ist. Und wo ich falle, das ist nicht so schlimm. Weil wenn ich falle, darf ich zu Jesus gehen, der mich wieder aufhebt. Ich darf ihm meine Sünde, mein Versagen bekennen und er hebt mich wieder auf. Die Tragik beim Gläubigsein ist nicht, dass wir fallen, sondern die Tragik, wenn wir fallen, ist, wenn wir liegen bleiben. In Sprüche 24, Vers 16 steht ein ausgezeichneter Vers, den sollte jeder auswendig können. Nämlich, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Also, das dürft ihr auswendig lernen. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Und wenn wir nach dieser Haltung leben, Jesus, der unsere Gerechtigkeit ist, wir fallen als Menschen, aber mit Jesus, da stehen wir wieder auf. Dann müssen wir uns nicht da selber unter Druck setzen, sondern können fröhlich als Diener Gottes, als Priesterschaft Gottes in der Welt leben. Wir kommen zum dritten Punkt. Wir haben gesehen, als Gläubige, da bilden wir ein geistliches Haus aus lebendigen Steinen. Wir sind eine Priesterschaft, eine heilige Priesterschaft hier in der Welt, um Gott wohlgefällige Opfer darzubringen durch Jesus Christus. Und jetzt sagt Petrus uns hier als drittes in Vers 9, wir sind als Gläubige auch ein heiliges Volk, damit wir die Tugenden dessen verkünden, der uns aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Als Gläubige, da haben wir nicht nur die Bestimmung im Hinblick auf Gott zu leben, zu Gottes Verherrlichung da zu sein, sondern wir haben auch einen Verkündigungsauftrag, einen Auftrag im Hinblick auf unsere Mitwelt, auf unsere Mitmenschen, dass wir die Tugenden oder anders übersetzt die Wohltaten Gottes verkündigen. Das ist interessant. Das Wort verkündigen. Wir haben einen Verkündigungsauftrag. Wir haben keinen Diskussionsauftrag. Bei Diskussionen geht es immer darum, wer hat Recht, wer hat Unrecht und so. Und das ist mühsam da, weil da muss ich eine Rechthaberei dann irgendwie an den Tag legen. Wer hat Recht? Ja, und dann gibt es nur einen Gewinner und einen Verlierer. Und wir wollen ja die Menschen gewinnen. Wir wollen nicht sie zu Verlierern machen, sondern wir wollen sie zu Gewinnern machen, weil sie die Wahrheit gewinnen. Und deshalb haben wir keinen Diskussionsauftrag. Lieber eine Diskussion verloren und ein Mensch gewonnen, wie eine Diskussion gewonnen und ein Mensch verloren. Also wir haben keinen Diskussionsauftrag, sondern wir haben einen Verkündigungsauftrag. Und wir haben auch keinen Dialogauftrag. Dialog ist, du darfst glauben, was du willst und ich darf glauben, was ich will. Wir tauschen uns mal ein bisschen drüber aus und dann lassen wir uns stehen. Nein, wir haben einen Verkündigungsauftrag. Die Wahrheit, auf der unser Leben ruht, das ist keine Sache, über die wir diskutieren dürfen oder die wir, wo wir einfach nur einen Dialog führen sollen, sondern das ist eine Sache, die felsenfest steht. Und diese Sache, die sollen wir verkündigen. Nur wie genau verkündigen wir nun die Wahrheit? Ist interessant, was der Petrus hier sagt. Damit ihr die Tugenden oder damit ihr die Wohltaten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu einem wunderbaren Licht. Bei der Verkündigung der Wahrheit geht es also darum, dass wir Zeugnis den Menschen davon geben, was für ein wunderbarer Gott unser Herr ist. Damit ihr die Wohltaten dessen verkündet. Also was Gott alles Gutes getan hat, das sollen wir mal den Menschen bekannt machen, weil häufig wissen die gar nicht, was Gott uns alles Gutes getan haben. Und bevor man sein Leben jemandem anvertraut, muss man ja erstmal wissen, ist die Person überhaupt vertrauenswürdig oder nicht. Und wenn ich sehe, die Person, die hat uns wahnsinnig viel Gutes gemacht, dann öffnen wir uns sehr viel leichter, so einer Person auch unser Vertrauen zu schenken. Und jetzt, was sind die Wohltaten Gottes, die er uns gemacht hat, die wir auch unseren Mitmenschen verkünden können? Nun, die ganze Schöpfung, in der wir leben. Das ist eine riesengroße Wohltat Gottes. Wenn wir in der großen im Universum schauen, wo gibt es einen Planet wie die Erde? Da werden ja viele Millionen Franken ausgegeben, um das zu erforschen. Und was sind die Ergebnisse? Die sind äußerst mager. Hier und da findet man mal wieder einen erdähnlichen Planeten und man vermutet, möglicherweise gibt es da Wasser. Und, aber sowas, so ein Wunderwerk wie die Erde, was Gott geschaffen hat, gibt es sonst nirgends. Oder die Artenvielfalt, allein von den Schmetterlingen, wie es da wieder gibt, das ist wunderbar, was Gott da geschaffen hat. Und vielleicht sind wir ab und zu mit jemandem unterwegs in den Bergen und dann können wir hier und da ein Wort fallen lassen, wie wunderbar Gott ist. Aber es gibt eine viel alltägliche Gelegenheit, wo wir den Menschen auch die Wohltaten Gottes verkünden können von der Schöpfung. Nämlich, wenn wir sie einladen zum Essen. Da danken wir ja vor dem Essen. Da danken wir Gott dafür, dass er das Gemüse hat wachsen lassen und auch das Rind hat wachsen lassen und so. Wir nehmen das nicht als selbstverständlich, dass Gott uns die Nahrung gibt und da danken wir Gott. Und dann sehen die Menschen an uns, wir leben aus einer Dankbarkeit Gott gegenüber heraus für die Gaben, die er uns gibt. Und vielleicht gibt es da auch dann das ein oder andere gute Gespräch. Also bei uns ist es manchmal schon so, dass dann, wo wir dann zu Leuten eingeladen werden, da sagen die, wollt ihr nicht noch vor dem Essen beten? Und dann ist es wie eine Selbstverständlichkeit geworden. Übrigens, es gibt auch das ganz gute Büchlein, wenn Tiere reden könnten. Ich glaube, es ist auch da draußen, wo der Werner Gitt geschrieben hat und auf eine faszinierende Art Tiere fiktiv zur Sprache kommen und über die Wunder der Schöpfung Gottes reden. Das ist eine hervorragende Möglichkeit, auch Leuten gute Literatur weiterzugeben, wo sie ins Nachdenken kommen lassen, wie ist das Ganze geworden? Und Zweifel an der Evolutionstheorie entstehen und sie so auch ins Danken für die Schöpfung hineingenommen werden können. Und dann hat Gott uns weitere Wohltaten gegeben, gewaltige Wohltaten. Das Wort Gottes, die Bibel, durch die er sich uns geoffenbart hat. Wir müssen sehen, unsere Mitmenschen, die erleben ja genauso wie wir auch Probleme. Wir erleben Entmutigungen, wir erleben Schwierigkeiten und bei all dem haben wir das Wort Gottes, das uns Kraft gibt, das uns Tröstung gibt, das uns ermutigt, das unser Herz zur Ruhe kommen lässt. Und dann können wir Zeugnis geben. Vielleicht im Gespräch, wo jemand entmutigt ist oder wo wir in einer schwierigen Situation drin sind. Und dann fragt plötzlich die Person, wie kannst du so ruhig sein in dieser Situation? Und dann können wir Zeugnis geben über die Wohltat vom Wort Gottes, wo Gott uns gegeben hat, dass wir eben einen Ort haben, wo uns Ruhe schenkt. Der lebendige Gott, dass er durch die Bibel zu uns redet. Das ist wunderbar, diese Gabe Gottes. Und dann können wir ganz besonders auch von der allergrößten Wohltat Gottes reden. Nämlich, dass er seinen Sohn Jesus Christus zu unserer Erlösung auf die Welt gebracht hat. Übrigens, das ist ja auch etwas, was der Paulus in seiner Missionstätigkeit immer wieder gemacht hat. Er hat immer wieder davon geredet, wie er sich bekehrt hat, wie er zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden hat, wie er vom Verfolger der Christen zu einem Nachfolger Christi geworden ist. In der Apostelgeschichte gibt es eine Geschichte, die wird dreimal erzählt, nämlich die Bekehrung von Paulus. Dreimal wird die erzählt, sonst wird keine Geschichte in der Apostelgeschichte dreimal erzählt, nur die Bekehrung von Paulus. Und das kann uns auch ein ganz gutes Vorbild sein, wie wir Menschen mit der Wahrheit konfrontieren können, nämlich wie wir selber persönlich zum Glauben gefunden haben. Dann machen wir das nämlich nicht aus einer verurteilenden Perspektive heraus oder aus einer besserischen Perspektive heraus, sondern aus einer zeugnishaften Perspektive heraus. Aus dem Zeugnis heraus, was für eine Wohltat Gott bei uns getan hat, dass wir aus der Finsternis gerettet worden sind und hineinversetzt worden sind zum Licht Gottes. Übrigens, bei den Live-on-Stage-Musicals passiert ja genau das auch. In den Musicals, da werden wahre Lebensgeschichten dargestellt von Menschen, die gerettet wurden aus der Finsternis und zu Jesus gefunden haben. Und dann kommt die Predigt, wo dann auch den Menschen mitgeteilt wird, wie sie ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen können. Als Gläubige, da haben wir das große Vorrecht, Jesus Christus als unseren Eckstein zu kennen. Wir können unser Leben auf Wahrheit gründen. Wir können unser Leben ausrichten, so wie es letztlich auch verhebt. Und aus Dankbarkeit daraus wollen wir Gott unser Leben ganz zur Verfügung stellen. Als heilige Priesterschaft wollen wir unseren Körper, das, was wir sind, das, was wir haben, Gott als Werkzeuge zur Verfügung stehen. Nicht unser eigenes Ich steht im Zentrum, sondern wir wollen unser Leben zu Gottes Verherrlichung leben. Ob wir Kleider einkaufen oder sonst irgendwas machen, wir wollen uns Gott zur Verfügung stellen. Und dann wollen wir auch unsere Funktion wahrnehmen als Zeugen von Jesus Christus. Als Volk Gottes sind wir dazu beauftragt, Zeugen zu sein von der Wahrheit. Die wollen wir unseren Mitmenschen bezeugen. Wir dürfen ihnen erzählen, was für Wohltaten Gott uns gegeben hat und was für ein wohltätiger Gott auch er für sie sein möchte. Wir wollen da dranbleiben im Gebet, da wollen wir dranbleiben im Gebet, dafür einzustehen, dass noch mehr Menschen genau dieses Lebensfundament auch erfassen können. Amen. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für dein Wort. Wir danken dir für die wunderbare Bestimmung, die du uns gegeben hast. Wir danken dir für das große Wunder, das du an uns gewirkt hast, dass wir von toten Steinen zu lebendigen Steinen werden durften. Wir danken dir, dass du uns gebrauchen willst als deine Werkzeuge in der Welt. Und wir bitten dich um offene Türen bei unseren Mitmenschen. Amen.